Granite House Drug and Alcohol Recovery House ist der sechste von sieben Gebäudetrabanten auf dem Gelände des Enfield Marine Public Health Hospital Komplexes, der aus der Höhe eines der industriellen ATHS CME 2100 Entsorgungsgebläse oder von der Hügelspitze der Enfield Tennis Academy herab aussieht wie sieben Monde, die einen toten Planeten umkreisen. Das Krankenhaus selbst, eine Anlage der Veterans Administration aus stahlgrauen Ziegeln mit steilem Schieferdach, ist verschlossen und abgesperrt. Alle potenziellen Zugänge und Öffnungen sind mit hellen Kiefernbrettern vernagelt und tragen strenge staatliche Zutritt-Verboten-Schilder. Enfield Marine stammt aus dem Zweiten Weltkrieg oder dem Koreakrieg, wo es jede Menge Verwundete und endlos Rekonvaleszenz gab. Die einzigen, die den Enfield Marine Komplex noch in seiner ursprünglichen Funktion aufsuchen, sind Vietnam-Veteranen mit irrem Blick und ärmellosen, zu Westen umgeschneiderten Drillichjacken oder steinalte Korea-Veteranen, die senil, chronische Alkoholiker oder beides sind. Während das eigentliche Krankenhaus ausgedient hat und ausgeweitet worden ist, bleibt Enfield Marine zahlungsfähig, indem mehrere kleinere Gebäude auf dem Gelände, Gebäude von der Größe gediegener Eigenheime, in denen früher VA-Ärzte und Angestellte wohnten, instand gehalten und an verschiedene staatliche Gesundheitsbehörden und Dienste vermietet werden. Jeder Bau trägt eine Teilnummer, die mit wachsendem Abstand zum ausgedienten Krankenhaus ansteigt und mit zunehmender Nähe entlang eines von der Rückseite des Krankenhausparkplatzes ausgehenden Betonsträßchens mit Spurrillen zu einem tiefen Hohlweg mit Blick auf einen
besonders hässlichen Teil der Commonwealth Avenue von Brighton, Massachusetts und die Gleise der Green Line. Teil Nummer 1. Im Nachmittagsschatten vom Krankenhaus, direkt am Parkplatz gelegen, hat eine Behörde gemietet, die ausschließlich Leute in Rollkragenpullovern zu beschäftigen scheint. Man berät dort Vietnam-Veteranen mit irren Blick und posttraumatischen Belastungsstörungen und behandelt sie mit verschiedenen Beruhigungsmitteln. Teil Nummer 2. Gleich nebenan ist eine Methadonklinik unter Aufsicht derselben Abteilung für Betäubungsmittelmissbrauch von Massachusetts, die auch Annette House betreibt. Klienten der Dienste von Teil Nummer 1 und 2 treffen bei Sonnenaufgang ein und bilden lange Schlangen. Die Klienten von Teil Nummer 1 bilden in der Regel geistesverwandte Dreier- und Vierergrüppchen, gestikulieren viel, blicken irr und wirken in geopolitischer Weise grundlegend genervt. Die Klienten der Methadonklinik wirken bei ihrer Ankunft in der Regel noch wütender. Ihre frühmorgendlichen Augen treten gewöhnlich hervor und flattern, als würden ihre Besitzer gerade erwürgt. Aber diese bilden keine Grüppchen, sondern stehen oder lehnen am Geländer des langen, überdachten Gangs von Nummer 2. Die Arme gekreuzt, allein, trübsinnig, einzelgängerig, unnahbar. Oder 60 Menschen stehen in einer Schlange in einem schmalen Gang vor derselben kleinen Gebäude, warten auf das Aufschließen derselben Haustür und schaffen es trotzdem, allein und unnahbar zu wirken, eine seltsame Szene, deren Bewegungen und Posen zur Aufrechterhaltung des Eindrucks der Isoliertheit in der Menge ein Don Getterly hätte er je ein Ballett gesehen, als Annette House-Insasse von seiner Sonnenaufgangs-Rauchstation auf der Feuerleiter vor dem 5-Mann-Schlafzimmer im ersten Stock aus als Balletteuse bezeichnet hätte. Der zweite große Unterschied zwischen den Teilen Nummer 1 und Nummer 2 besteht darin, dass die Klienten von Nummer 2 beim Verlassen des Gebäudes eine tiefgreifende Verwandlung durchgemacht haben. Nicht nur sind ihre, wenn auch leicht glasigen Augen friedlich in ihre Höhlen zurückgekehrt, sie wirken auch in einem allgemeinen Sinne besser beieinander als bei der Ankunft, während die Stammkunden von Nummer 1 mit ihrem irren Blick Nummer 1 noch gestresster und historisch gekränkter zu verlassen pflegen, als sie es betreten haben. Ganz zu Beginn seiner Zeit als Insasse von Annette House wäre Don Getterly fast entlassen worden, weil er sich mit einer übel
mundeten Methedrinsüchtigen aus New Bedford zusammengetan hatte, nach der Ausgangssperre aus dem Haus geschlichen war und vor Tau und Tag an der schmalen Haustür der Methadonklinik von Teil Nummer 2 ein großes Schild angebracht hatte. Auf dem Schild stand: auf Anordnung des Staates Massachusetts bis auf Weiteres geschlossen. Der erste Angestellte der Methadonklinik kommt erst um 8 Uhr zum Aufschließen, aber die Klienten von Nummer 2 tauchen, wie gesagt, mit verkrampften Händen und hervortretenden Augen immer schon mit der Morgendämmerung auf und warten. Weder Gatley noch der Speedfreak aus New Bedford hatte je etwas mit dem psychischen Kreisen und der Krawallstimmung dieser Semi-Ex-Junkies Vergleichbares gesehen. Fahle, messerdürre, kettenrauchende Homosexuelle, bärtige Schlägertypen mit Lederberet, Frauen mit Irokesenschnitt und multiple Zahnlücken, exklusive Treuhandvorschmarotzer mit blitzblank polierten Wagen und digitalen Schmuck, die sich mit hervortretenden Augen und Tempos unter den Nasen pünktlich bei Sonnenaufgang eingestellt hatten, wie viele von ihnen es hyperkonditionierten Ratten gleich seit Jahren taten, sich in den Achselhöhlen kratzten, von einem Fuß auf den anderen traten und alles Mögliche machten, aber keine Rüppchen bildeten. Scharf auf chemische Hilfe und wild in den kalten Atemwölkchen stundenlang auszuharren und auf diese Hilfe zu warten. Mit der Sonne hatten sie sich eingefunden und sahen sich auf einmal mit der Information konfrontiert, dass der Staat Massachusetts das Angebot dieser Hilfe plötzlich zurückzog. Jedenfalls, das schien sie da draußen auf dem Parkplatz besonders auf die Palme zu bringen, bis auf Weiteres. Noch nie war das Wort Verarschung so konkret geworden. Als die erste Fensterscheibe splitterte und eine ausgepowerte alte Hure versuchte, einem Biker mit Lederweste ein altes, prämetrisches Gras wächst zollweise, stirbt aber fußweise Schild von dem kümmerlichen Rasen Vorteil Nummer 2 überzubraten, konnte die Methadonsüchtige auf der Feuertreppe vor dem ersten Stock von Annette House, von der aus sie morgens um 6.30 Uhr zusahen, vor Lachen nicht an sich halten und ließ das Fernglas fallen, das direkt unter ihnen auf dem Sträßchen mit hallenden Dröhnen auf das Autodach eines gerade einparkenden Klinikpsychologen namens Calvin Trust krachte, der seit 4 Jahren nüchtern war, ein ehemaliger Pornodarsteller aus New York City, der zunächst als Insasse ins Haus gekommen war und sich inzwischen von keinem Insassen mehr auf die Stulle furzen ließ. Sein ganzer Stolz war die nach seinen Wünschen ausgestattete Welt, in deren Dach das Fernglas eine ziemlich hässliche Delle hinterließ. Außerdem gehörte dieses dem Anstaltsleiter, einem Amateur-Ornithologen, war ohne ausdrückliche Erlaubnis aus dessen hinteren Büro entliehen worden und der lange Fall und der Aufprall machten es, gelinde gesagt, nicht gerade besser. Gately und die Methadonsüchtige wurden geschnappt, bekamen eine volle Ausgangssperre aufgebrummt und wären um ein Haar rausgeflogen. Die Süchtige aus New Bedford griff ein paar Wochen danach sowieso wieder zur aminierenden Nadel, wurde von einer Nachtschwester entdeckt, wie sie lange nach der Sperrstunde splitternackt und matchweiß glänzend gleichzeitig Luftgitarre spielte und die Deckel aller gestifteten Konservendosen in der Speisekammer vom Haus wienerte. Nach der Formalie eines Urintests flog sie achtkantig raus. Über ein Viertel der Neuzugänge von Annette House werden innerhalb der ersten 30 Tage nach einem dreckigen Urintest wieder entlassen und das gilt für alle Reha-Zentren Bostons. Wurde rund 3 Stunden, nachdem sie wieder auf dem Strich gelandet war, von New Bedfords Ordnungshütern aufgrund einer steckbrieflichen Suche wegen unbeglichener Schulden aufgegriffen, zu 1 bis 2 Jahren im Framingham Women's verknackt und eines Morgens auf ihrer Pritsche gefunden. Ein Küchenmesser ragte aus ihren Geschlechtsteilen, ein weiteres steckte im Nacken. Die Karte war auf Dauer umdekoriert,
und Gately's Laienpsychologe Jean M. überbrachte ihm die Nachricht und redete ihm ins Gewissen, das Ableben der Methadrinsüchtigen sei ein typischer Fall von »Da bist du ja noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen, Don Gately.« Teil Nummer 3. Vis-à-vis von Nummer 2 am Sträßchen steht leer, wird aber gerade zur Neuvermietung general überholt. Das Haus ist nicht mit Brettern vernagelt und die Instandhaltungsmannschaft von Enfield geht ein paar Tage die Woche mit Werkzeugen und Stromkabeln rein und macht einen heiden Lärm. Pat Montesian konnte noch nicht herausfinden, in der Behandlung von Menschen welchen Missgeschicks Nummer 3 dienen wird. Teil Nummer 4. So ziemlich gleichweit entfernt vom Krankenhaus, Parkplatz und tiefem Hohlweg ist eine Verwahranstalt für Alzheimer-Patienten mit Veteranenrente. Die Patienten tragen rund um die Uhr
Pyjamas und bekommen durch die Windeln darunter ein pummeliges und kleinkindhaftes Aussehen. Sie sind häufig an den Fenstern von Nummer 4 zu sehen, in ihren Pyjamas, mit gespreizten Beinen und offenstehenden Mündern, manchmal kreischend, manchmal mit stumm offenstehenden Mündern, aber alle drücken sich an die Fenster. In Annett House kriegen bei ihrem Anblick alle das zuständige Jaulen. Eine uralte, pensionierte Air Force-Schwester macht nichts anderes, als stundenlang an einem Fenster im ersten Stock zu stehen und Hilfe zu schreien. Da die Insassen von Annett House eine Begleittherapie bei Bostons anonymen Alkoholikern machen, bei der auf die Bitte um Hilfe großer Wert gelegt wird, ist die pensionierte, kreischende Air Force-Schwester manchmal das Objekt einer gewissen grimmigen Belustigung. Vor kaum 6 Wochen hing an der Fassade von Nummer 4, direkt unter dem Fenster der pensionierten, kreischenden Schwester, plötzlich ein riesiges, gestohlenes Hilfe-gesucht-Banner, was der Leiter von Nummer 4 überhaupt nicht komisch fand, weshalb er von Pat Montesian verlangte, die verantwortlichen Insassen von Annett House zu finden und zu bestrafen. Pat hatte die Untersuchung an Don Gately delegiert und dieser konnte sich zwar nur zu gut denken, wer hinter der Angelegenheit steckte, aber er brachte es nicht über sich, die Daumenschrauben anzusetzen und jemandem wegen einer Sache Terror zu machen, so ähnlich seiner eigenen Übeltat, als er noch ein zynischer Neuzugang war, und so verlief die Sache im Sande. Teil Nummer 5, schräg gegenüber dem Sträßchen von Annett House, ist Katatonikern und den verschiedensten geistig Behinderten in Fötalstellung mit dem IQ einer Salatschleuder vorbehalten, die von überfüllten LZPHs vertraglich an staatliche Sozialamtsbehörden weitergereicht werden. Teil 5 wird aus Gründen, die Gately nie einsichtig geworden sind, der Schuppen genannt.
Anmerkung 67. Ein paar Wachmänner vom Enfield Marine Public Health Hospital kennen Hal Incandenza von der ETA, weil sie seinem Bruder Mario begegnet waren, als James O. Incandenza sie als stumme Polizeikomparsen sowohl für bei Anruf Wollust als auch für ein dreifaches Hoch auf Ursache und Wirkung engagiert hatte. An den blinder Türsteherabenden gehen sie manchmal unten in das Leben ohne Selbsterforschung, wenn auch Hal mit Axert oder anderen dort einen drauf macht. Hal treibt sich seltener im Leben herum als Axert, Struck und Trölsch, die kaum einen Bring-Deinen-Brei-Pass mit Themenabend im Leben ohne Selbsterforschung verpassen und augenscheinlich auch nach mehreren beschirmten Mudslides oder Blue Flames, einer Spezialität des Hauses auf der Basis von Cognac, den man ausblasen muss, bevor man an den blau gerenderten Schwenkern nippen kann, beim Morgentraining noch funktionieren. Die beiden Wachmänner vom Enfield Marine sind junge, beschränkte, große, umgängliche Bostoner Arbeitertypen. Aus dem Leim gehende Ex-Highschool-Tackles, deren Kinnbackenrötungen vom Rasieren und vom Gin zeigen, und die ETAler manchmal mit Schoten über die bunteren der ihrer Obhut anvertrauten EM-Geschöpfe unterhalten. Das besondere Interesse der Wachleute an den chronischen Katatonikern von Nummer 5 hat etwas Zwanghaftes. Die EM-Wachleute nennen Teil Nummer 5 den Schuppen, weil, sagen sie, ihre Patienten dort weniger untergebracht als gelagert werden. Die chronischen Katatoniker selbst nennen sie Objet Darts und auch das hat Gately drüben in Nummer 6 nie ganz gerafft. Über ihren Mudslides erzählen sie oft anekdotische Abrisse über verschiedene Objet Darts im Schuppen. Und einer der Gründe, warum sie ihre Schoten den ETAlern nur dann erzählen, wenn Hal in das Leben ohne Selbsterforschung kommt, ist, dass er als einziger wirklich interessiert scheint. Und sowas spürt ein alter Wachmannhase nach Feierabend einfach. Ein Objet Dart, für das sie richtig gehend schwärmen, ist zum Beispiel die Lady, die immer stocksteif dasitzt und die Augen zukneift. Die Wachmänner erklären, dass diese Lady keine Katatonikerin sensu stricto ist, sondern LPH. Nervenheilanstaltsslang für lahmlegend phobisch. Anscheinend hat sie nahezu psychotische Angst vor der Möglichkeit, sie könne blind oder gelähmt sein oder sogar beides. Sie kneift 365 Tage im Jahr rund um die Uhr die Augen zusammen, weil sie sich sagt, solange sie die Augen geschlossen hält, darf sie hoffen, sehen zu können, wenn sie sie aufschlägt, sagen sie. Sollte sie aber jemals wirklich die Augen aufschlagen und wirklich nicht sehen können, schlussfolgert sie, verliert sie diese winzige, kostbare Hoffnung, möglicherweise nicht blind zu sein. Und dann schildern sie die entsprechenden Überlegungen, die ihrer absoluten Reglosigkeit aus der Phobie einer möglichen Lähmung heraus zugrunde liegen. Nach jeder Schote, sie haben eine Art Schotenroutine, die EM-Wachleute, bugsiert der kleinere EM-Sicherheitsmann das grüne Sonnenschirmchen mit der Zunge aus dem einen Mundwinkel in den anderen, wobei er den Schwenker mit beiden Händen festhält, die Hängebacken in Akkordeonfalten legt, nickt und postuliert, das Fürchterliche sei, dass das gemeinsame Symptom der meisten Objet-Darts im Schuppen ein so fürchterliches Fürchten sei, dass der Gegenstand der Furcht irgendwie wahr werde. Eine Beobachtung, die die beiden großen, beschränkten Arbeiter unisono und quasi lustvoll erschauern lässt. Wobei sie ihre Mützen zurückschieben und über ihren Gläsern die Köpfe schütteln, während Hal die Flamme des zweiten Blue Flame ausbläst, den sie ihm spendiert haben, und sich vor dem Ausblasen etwas wünscht.
Es ist verständlicherweise ein ziemlich stiller Ort. Wenn die transportfähigeren Patienten bei schönem Wetter jedoch zum Frischluftschnappen draußen auf dem Rasen vor dem Haus abgestellt werden, eingemummelt und glotzend, bieten sie ein Tableau, an das sich Gately erst nach einiger Zeit gewöhnt hatte. Einige neuere Insassen wurden gegen Ende von Gatelys Therapie entlassen, weil sie die Katatoniker auf dem Rasen mit Knallfröschen beworfen hatten, neugierig, ob sie sie damit zum Aufspringen oder zu anderen Reaktionen bringen könnten.
In warmen Nächten verlässt eine feingliedrige, bebrillte Dame, die anscheinend eher autistisch als Kataton ist, in ein Bettlaken gehüllt den Schuppen und legt ihre Hände auf die dünne, glänzende Rinde eines Silberahorns auf dem Rasen vor Nummer 5, steht dort und umfängt den Baum, bis sie bei der Bettenkontrolle vermisst und zurückgeholt wird. Und seit Gately seine Therapie beendet und das Stellenangebot eines in Annett House wohnenden Betreuers angenommen hat, wacht er in seinem Betreuerschlafzimmer unten im Keller in der Nähe von Münztelefon und Getränkeautomat manchmal auf, schaut durch das verdreckte Souterrainfenster am Bett hinaus und sieht die Autistin mit Laken und Brille, wie sie den Baum berührt, beleuchtet von den Neonröhren der Com Avenue oder dem von der großkotzigen Tennis-Privatschule sich ergießenden, eigentümlichen Natrium-Dampflampenlicht. Er sieht zu, wie sie dasteht, ihn erfüllt ein seltsames, kühles Mitgefühl und er versucht, nicht daran zu denken, wie seine Mutter immer auf einem Chinsmöbel im Wohnzimmer das Bewusstsein verlor. Teil Nummer 6, direkt benachbart dem Hohlweg am Ostende des ausgefahrenen Sträßchens, ist Annett House Drug and Alcohol Recovery House, ein dreistöckiger, weißgetünchter neuenglischer Ziegelbau, bei dem stellenweise der Putz abschilfert und die Steine durchscheinen. mit einem Mansardendach, das grüne Schindeln verliert, schäbigen Feuerleitern vor allen Fenstern in der oberen Etage, einer Hintertür, deren Benutzung den Insassen strikt verboten ist, und ein Verwaltungsbüro an der Südseite mit großen, vortretenden Erkerfenstern mit Blick auf Hohlwegsgestrüpp und den hässlichen Teil der Commonwealth Avenue. Das Büro gehört dem Direktor und seine Erkerfenster, das einzige attraktive Element des Gebäudes, werden von allen Insassen, denen als wöchentliche Hausarbeit die Verwaltungsbürofenster zugeteilt worden sind, spiegelblank geputzt. Unter dem flacheren Teil des Mansardendachs liegen auf der Männer- wie auf der Frauenseite des Hauses Speicher, die man durch Falltüren in den Decken des zweiten Stocks erreicht und die bis unter die Dachbalken mit Mülltüten und Koffern vollgekramt sind. Nie abgeholte Habe von Insassen, die sich vor Ende ihrer Therapie verdünnisiert haben. Die das Erdgeschoss von Annette House umstehenden Stauden wirken explosiv, blähen sich an bestimmten unbeschnittenen Stellen. Im Grün der Sträucher haben sich überall Bonbonpapier und Plastik
hier verfangen und vor den anscheinend das ganze Jahr über offenstehenden Schlafzimmerfenstern im ersten Stock auf der Frauenseite bauschen sich knallbunte selbstgenähte Vorhänge. Teil Nummer 7 liegt auf der Westseite am Ende der Straße, eingebettet in den Hügelschatten und schwankend am Rande des erodierenden Hohlwegs, der zur Avenue hinabführt. Nummer 7 ist verfallen, Bretter vernagelt, reparaturbedürftig. Das rote Dach in der Mitte eingefallen, als zucke es auf einer sinnlosen Erniedrigung die Schultern. Betritt ein Insasse von Annette House Teil Nummer 7, was bei einem losen Kiefernbrett vor einem alten Küchenfenster leicht möglich ist, kann dies seine unverzügliche Entlassung zur Folge haben. Denn Nummer 7 ist berüchtigt als Ort, den sich Insassen von Annette House für einen heimlichen Rückfall in den Betäubungsmittelkonsum ergießen und an dem sie erst Betäubungsmittel konsumieren, dann wie seinen Chloré applizieren und zuletzt versuchen, vor der Sperrstunde um 23.30 Uhr ungeschnappt wieder über die Straße zurückzuschleichen. Hinter Teil Nummer 7 erhebt sich der bei weitem höchste Hügel von Enfield, Massachusetts. Der Hang ist eingezäunt, tabu, dicht bewaldet und ohne öffentlichen Weg. Da die ordnungsgemäße Route bedingen würde, nach Norden das ganze ausgefahrene Sträßchen über den Parkplatz hinauf, am Krankenhaus vorbei und die steile, kurvenreiche Auffahrt zur Warren Street hinabzulaufen und dann nach Süden auf der Warren die ganze Strecke zurück zur Commonwealth, steigt fast die Hälfte aller Insassen von Annette House über den hinteren Zaun von Nummer 7, klettert allmorgendlich den Hügel hoch und nimmt die Abkürzung zu ihren Mac-Jobs im Provident Nursing Home, bei Shukumis Medical Pressure Systems oder sonst wo, jenseits des Hügels an der Com oder zu ihren Aufsichts- oder Küchenjobs in der reichen Tennisschule für blonde Wohlstandsflegel auf der ehemaligen Hügelspitze. Don Gately hat gehört, das heutige Labyrinth der Tenniscourts der Schule liege da, wo früher die Hügelspitze war, bevor die beleibten, zigarrekauenden Tenniscourt-Baumeister die gewölbte Hügelkuppe abrasiert und die neue Hochebene plattgewalzt hatten. Ein langer und lauter Prozess, in dessen Verlauf Lawinen von Schutt abgegangen waren und Enfield Marines Nummer 7 überrollt hatten, wogegen Enfield Marine bzw. die Veterans Administration vor Jahren aber Hallo prozessiert hatte. Gately weiß allerdings nicht, dass das Kahlscheren des Hügels durch die ETA der Grund ist, warum Nummer 7
noch heute leer und verfallen dasteht. Die Enfield Tennis Academy hat nach wie vor Monat für Monat die volle Miete für das damals nahezu verschüttete Gebäude zu entrichten.